Petrus hat diese Frage gestellt. Petrus ist in unserer Reihe gewagt, schon mal vorgekommen, ganz am Anfang mit dem Boot. Und er stellt sie an Jesus. Und in Matthäus 18 klingt es so. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte ihn: Herr, wenn mein Bruder oder meine Schwester, und er meint damit nicht jetzt seine leiblichen Geschwister, sondern Menschen, mit denen er zusammen ist, Menschen, wahrscheinlich dachte er sogar an die Jungs, die da mit ihm unterwegs waren und mit ihm an Jesus glaubten. Wenn ein Bruder oder meine Schwester an mir schuldig wird, wie oft muss ich ihn verzeihen? Siebenmal? Jesus antwortete: Nein, nicht siebenmal, sondern 70-mal. Siebenmal. Wie oft soll ich denen vergeben, die an mir schuldig werden, wo ich also im Recht bin? Die frommen Gesetzeslehrer der damaligen Zeit sagten 3-mal. Petrus ahnt schon, dass bei Jesus die Latte wahrscheinlich ein bisschen höher liegt und deswegen rät er mal so: 7-mal? Nicht 7-mal, Petrus, sagt Jesus, 70-mal, 7-mal. Und er hätte auch sagen können, denn das meint er damit, immer und immer wieder. Wenn Petrus das Alte Testament so gut kennen würde wie Jesus, dann hätte ihn dieses 70-mal, 7-mal an einen Mann erinnert im Alten Testament, der dann nur ganz kurz auftaucht und der sich auch eine Lebensregel gegeben hat für den Umgang mit Menschen, die irgendwie ihm quer reinkommen. Und dieser Mann heißt oder hieß Lamech. Und sein Grundsatz war, ihr könnt das in 1. Mose 4 nachlesen: Wenn mich jemand verwundet, töte ich im Gegenzug. Und wenn mich jemand tötet, soll mein Tod, und jetzt kommt die Zahl, 77 Mal gerecht werden. Es war nicht 70 mal 7 Mal, aber 77 Mal stand da. Und über diesen Typen Lamech wird im Alten Testament überhaupt nichts sonst berichtet. Also das scheint eine ziemlich unbedeutende Null gewesen zu sein, außer... Man kann sonst nichts von ihm erzählen, außer dass er vielleicht der Erste war, der das radikal lebte, was heute, bis heute Menschenherzen tief prägt. Das Gesetz des Lamech lautete: Schmerz fordert Schmerz. Schmerz wird mit Schmerz beantwortet und sogar mit mehr Schmerz, um Genugtuung zu kriegen. Ich habe das in dem ersten Punkt mal das Racherecht genannt. Das Racherecht, Schmerz fordert Schmerz. Das ist so. Jeder von uns hat das schon zigfach gespürt. Diese Kraft, die dich mitreißt und die Rache fordert, wenn irgendjemand dir irgendwie Schmerz zufügt, ob jetzt körperlich oder auf andere Art und Weise. Wir waren Skifahren und unsere kleine Tochter Selina, damals 7, war zum ersten Mal mit im Skigebiet, nicht im Skikurs wie sonst. Wir hatten sie also mitgenommen. Und meine Frau fährt mit ihr Sessellift. Und es ist so ein 6-Sitzer und es sitzen noch ein Mann und sein Junge daneben. Und wenn ihr schon mal Ski gefahren seid, dann wisst ihr, es gibt da so einen Bügel, den man dann, kaum ist der Sessel losgefahren, so runterklappt. Der Mann macht das ziemlich schnell, achtet nicht drauf und haut den Bügel Selina auf den Kopf. Und anstelle sich dafür zu entschuldigen, dass er gerade einem Kind in seinem Dusel auf den Kopf gehauen hat, fängt er an rum zu motzen. Das hätte man jetzt da vorne, wenn man so ein kleines Kind schon mit ins Skigebiet nimmt, nur weil man sich den Skikurs nicht leisten will. Und so, und auch den Rest der Fahrt ist er so richtig ekelhaft. Almut erzählt mir das, als sie oben ankommt. Ich weiß nicht mehr, warum ich nicht mitgefahren bin in diesem Lift. Sie erzählt mir das oben, wie der Typ drauf war. Und ich äußere mich nicht groß dazu. So wie ich das manchmal tue, wenn ich merke, jetzt spüre ich diese Kraft in mir, dieses Gesetz. Diese Gesetzmäßigkeit, Schmerz fordert Schmerz. Denn was ich fühle innerlich, obwohl ich es nicht äußere, ist das dringende Bedürfnis, das Gesicht dieses Ekels irgendwo in den Schnee zu drücken. Oder am besten irgendwo an die Skihütte und ihm zu sagen, was für ein ekelhaftes Schwein er ist. Ich sage es mal so deutlich. Jemand tut meiner Tochter weh und anstatt sich zu entschuldigen, fängt er an rumzumotzen. Ich habe das dringende Gefühl, sowas sagt man als Pastor nochmal nicht, ihm in die Fresse zu hauen. Ich würde das nie tun, ne? Wenn er jetzt da vor mir stände. Aber im Grunde spüre ich das hier. Das ist das Gesetz des Lamech. Schmerz fordert Schmerz. Das ist die Kraft, die Menschen sich selbst vergessen lässt. Wenn ihr gerade den Grafen von Monte Cristo kennt, diese Geschichte, ne, das ist die Kraft, die ihn sein Leben lang antreibt. Es denen heimzuzahlen, die ihn jahrelang in den Knast gebracht haben, nur um dafür, daraus für sich selber Vorteile zu ziehen. Und als der anonyme Rächer sucht er einen nach dem anderen auf und stürzt ihn in den Ruin, der Graf von Monte Cristo. Oder das ist die Kraft, die im Klang der Mundharmonika zu hören ist. Wisst ihr, welche Mundharmonika ich meine? Die das Lied vom Tod spielt. Wenn ihr diesen Western kennt, als Teenager habe ich ihn geliebt, ich habe ihn mehrmals geschaut. Spiel mir das Lied vom Tod. Da ist ja ein Junge und sie stellen ihm den Vater auf die Schultern. Und sie haben dem Vater eine Schlinge um den Hals gelegt. Und solange wie der Junge ihn tragen kann, überlebt der Vater. Und den Jungen drücken sie eine Mundharmonika in den Mund und weil er ein- und ausatmet, das ist das Lied des Todes, das er spielt, bis er dann zusammenbricht. Und dieses Lied spielt er, bis er ihn findet, den Mörder seines Vaters, und er sucht ihn ein Leben lang. Das ist die Kraft, die Schmerz fordert. Das ist die Kraft, das Gesetz des Lamech, das Racherecht. Das ist die Kraft, die friedliche Pazifisten zu Kriegern macht, wenn ihnen nur jemand genug Schmerz zufügt, oder noch schlimmer, wenn jemand denen Schmerz zufügt, die ihnen am nächsten stehen. Ich habe manchmal darüber nachgedacht, würde ich eigentlich für meine Familie sterben? Und ich glaube, jeder, der Familie hat, würde denken, okay, die Situation kommt vielleicht nicht auf mich zu demnächst, aber wenn es so wäre, natürlich würde ich für meine Familie sterben. Ich habe mich gefragt, würde ich eigentlich auch für meine Familie töten? Ich wurde das gefragt, als ich beim Militär mich weigerte, einen weiteren Dienstgrad einzugehen. In der Schweiz können sie sowas machen. Sie können dich verpflichten, obwohl du es nicht willst, Unteroffizier zu werden. Und ich wollte nicht. Ne? Ich habe irgendwie so auf Pazifisten gemacht, obwohl ich jetzt eigentlich schon die Grundausbildung hinter mir hatte. Das hat nicht so funktioniert. Und da haben sie mir das gesagt. Oder mich das gefragt. Und ich dachte, ja, natürlich würde ich. Vielleicht nicht aus Rache, aber wenn ich meine Familie schützen könnte. Schmerz fordert Schmerz. Wir empfinden dieses Racherecht in uns irgendwie als eine Kraft, die ihr Recht hat, als eine natürliche Sache. Ein natürliches Prinzip. Denn Rache verschafft Erleichterung. Rache ist süß, sagt man ja so, ne? Also irgendwie haben wir den Eindruck, wir brauchen das, Schmerz zurückzugeben. Wir haben den Eindruck, so können wir schmerzlos werden. Es gibt eine Frau, ich habe das Buch nicht gelesen, ich habe nur über das Buch was gelesen. Die hat den passenden Namen Ursula Richter. Und die hat ein Buch rausgebracht, das tatsächlich Frauen in ihrer Rache an untreu gewordenen Ehemännern berät. Ja? Wie sie das machen können. Ich lese mal ein paar Sachen vor, wo sie sagt, hey, das sind bewährte Tricks von Racheakten. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt vorlese. Das ist ja eigentlich jetzt nicht so positiv, dass ihr das euch merkt. Aber es ist jedenfalls interessant. Also zum Beispiel, den Wagen des Mannes auf dem Flughafen oder in einem riesigen Parkhaus abstellen und in die Schlüssel schicken, ohne den genauen Stellplatz zu verraten. Den Teppich des untreuen Freundes mit Wasser begießen und mit Kressesamen bestreuen, sodass es bald darauf im Wohnzimmer grünt. Noch was Schönes. Bestellen überflüssiger, teurer, sperriger oder peinlicher Dinge per Katalog an die Anschrift des Betreffenden. Fernseher, Porzellan, Service, Pornoartikel. Die muss er zwar nicht nehmen, aber das Zurückschicken macht Umstände, kostet Zeit und im Falle von Vibratoren oder Lederwäsche Überwindung. Profi-Kontaktanzeichen mit der Telefonnummer des Betreffenden veröffentlichen. Gut gebauter, zärtlicher Boy verwöhnt sie und ihn. Auch Hausbesuche. Danach muss er sein Telefon abmelden. Sehr häufig, und anscheinend scheint das wahr zu sein, sehr häufig ist der anonyme Tipp an das Finanzamt. Zu 50% verdanken Steuerfahnder ihre Ermittlungserfolge diskreten Hinweisen rachsüchtiger Informanten. Also da schreibt jemand ein Buch darüber, wie das geht. Scheint irgendwie legal zu sein. Wir empfinden also offensichtlich ein Recht auf Rache, wenn uns jemand wehgetan hat. Nicht groß anders als Lamech, nur vielleicht nicht so blutrünstig. Und Petrus empfindet dieses Racherecht auch. Und deswegen sagt er, oder er weiß schon irgendwie, ne, ich bin ein frommer Mann, ich sollte wohl darauf verzichten, aber wie oft? Wie oft? 7-mal oder was? Irgendwann fordert auch bei mir der Schmerz Gegenschmerz. Jesus fordert ihn heraus, genau das Gegenteil zu leben. Und er sagt ihm, Gottes Lebenskonzept steht deiner inneren Gesetzmäßigkeit, die dich antreibt, diametral entgegen. Das ist die Herausforderung. Es geht uns ja um Herausforderungen dieser Predigt, weil das ist die Herausforderung dieser Predigt. Jesus dreht dieses Gesetz des Lamech, 77 Mal Rache, genau um. Und er erhöht es sogar noch. 7-mal, 70-mal vergeben, nicht rächen. Wenn du im Recht bist. Und dann erzählt Jesus eine Geschichte und die lese ich jetzt vor. Jesus fuhr fort. Macht euch klar, und jetzt redet er nicht mehr nur noch mit Petrus, sondern mit den anderen, die da oben stehen, was es bedeutet, dass Gott angefangen hat, seine Herrschaft aufzurichten. Er handelt dabei wie jener König, der mit den Verwaltern seiner Güter abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man ihm einen Mann, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. da er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn zu verkaufen, also den Mann, und auch seine Frau und seine Kinder und seinen ganzen Besitz und den Erlös für die Tilgung der Schuld zu verwenden. Aber der Schuldner warf sich vor ihm nieder und bat: Hab doch Geduld mit mir, ich will dir ja alles zurückzahlen. Da bekam der Herr Mitleid, er gab ihn frei und er ließ ihm auch noch die ganze Schuld. Kaum draußen traf dieser Mann auf einen Kollegen, der ihm einen geringen Betrag schuldete. Den packte er an der Kehle, würgte ihn und sagte: Gib mir zurück, was du mir schuldest. Der Schuldner fiel auf die Knie und bettelte: Hab Geduld mit mir, ich will dir ja alles zurückgeben. Aber sein Gläubiger wollte nichts davon hören, sondern ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld beglichen hätte. Als das seine anderen Kollegen sahen, konnten sie es nicht fassen. Sie liefen zu ihrem Herrn und erzählten ihm, was geschehen war. Der ließ den Mann kommen und sagte: Was bist du für ein böser Mensch? Ich habe dir die ganze Schuld erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du nicht auch Erbarmen haben können mit deinem Kollegen, so wie ich es mit dir hatte? Dann übergab er in voller Zorn den Folterknechten zur Bestrafung, bis er die ganze Schuld zurückgezahlt haben würde. So wird euch mein Vater im Himmel auch behandeln, wenn ihr eurem Bruder oder eurer Schwester nicht von Herzen vergebt. Ihr merkt, das ist heute ein hartes Thema. Der zweite Punkt heißt ungerecht, mit Ä bewusst geschrieben. Gnade, die Ungerechtigkeit Gottes. Vor ein paar Wochen war dieser Typ in den Medien, der irgendwie, irgendein Finanzpost, der durch, ich weiß nicht, was war das, Bilanzbetrug oder Bilanzfälschung, auf jeden Fall hat er irgendwie, ich glaube, mehr die Anleger als die Firma um einen Milliardenbetrag betrogen. Und es hieß dann, er kriegt 24 oder 25 Jahre Haft. Und ich dachte, das ist eine Menge Holz. Das ist ja nur um Geld, ne? Wenn er rauskommt, wird er ein alter Mann sein, der Knilch, wenn er das abgesessen hat. So einen haben wir hier im Grunde. Er hat eine fantastische Summe Schulden bei seinem Arbeitgeber. Hier steht Millionenbetrag. Ich habe mal so ein bisschen rumgerechnet. Eigentlich müsste man mehr Milliarden sagen. Also, was deutlich werden soll, etwas, was man nicht zurückzahlen kann. Es ist schon ein Rätsel, wie er das überhaupt veruntreuen und ausgeben konnte. Klar ist, er wird niemals diese Schuld begleichen können. Sein Haus, seine Bankkonten, seine Aktien reichen, sind nur ein Bruchteil, noch nicht mal ein Bruchteil von der Schuld, die er da hat. Das Urteil ist schnell gefällt in dieser Betriebsversammlung da. 25 Jahre Haft, nee, schlimmer, lebenslange Haft, Verkauf der Familie, um wenigstens ein Tropfen auf den heißen Stein zu sein, um wenigstens ein bisschen was davon zu tilgen. Mehr ist nicht zu holen, aber das ist wenigstens das Mindestmaß an Gerechtigkeit, was man rausholen kann. So, fertig, nächster Tagesordnungspunkt. Ich stell mir vor, dass da noch viel zu verhandeln gab. Das wäre noch nicht mal Rache. Schmerz fordert Schmerz, ne? Aber das hier wäre noch nicht mal Rache. Das wäre nur gerechte Strafe. Der Typ weiß das, er ist am Ende. Und alles, was er jetzt noch tun kann, ist den Versuch, um Gnade zu winseln. Auch wenn das ihm seine Ehre kostet. Er fällt vor seinem Arbeitgeber, oder hier ist es ein König, nieder und bettelt: Gib mir noch eine Chance, ich will dir alles zurückbezahlen. Jeder im Saal weiß, das wird er nicht. Das wird er nicht. Aber der König, plötzlich verändert sich sein Herz. Mit einem Schlag verändert er seine Gesinnung und er sagt: Okay, du und deine Familie seid frei. Das ist ungerecht eigentlich. Das ist nicht gerecht, das ist ungerecht, das ist Gnade. Der Mann kommt mit ungerecht davon. Und dann geht der König noch ein bisschen weiter und sagt: Ich erlasse dir diesen Milliardenbetrag. Du bist schuldenfrei. Das ist nicht nur ungerecht, das ist unfassbar großzügig. Gott, denn der König steht hier für Gott, steigert seine Gnade ins Unermessliche. Und Jesus sagt damit etwas über das Herz Gottes aus. Gott beantwortet Schmerz mit Gnade. Und Jesus sagt etwas über unser Herz aus. Denn dieser Mensch hier steht für uns, dieser Schuldner. Wir sind es, sagt Jesus, du, Petrus, bist es, der Gott Schmerzen verursacht. Du hast Schulden bei Gott. Gott ist es, der uns ins Leben gerufen hat. Und seit dem Tag, als du und ich das erste Mal unsere Lungen mit der Luft dieser Erde hier füllten, seit diesem Tag sind wir dabei, Schulden bei Gott anzuhäufen. Gott schenkte uns das Leben damals. Er schenkte uns das Leben heute. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber dass du und ich, dass wir hier sitzen und atmen, wenn Gott das nicht wollte, wäre das vorbei. Die Bibel sagt, Gott ist es, der, letztlich ist es der Atem Gottes, der uns am Leben hält. Jeden Tag, nicht nur am Anfang einmal. dass die Erde sich weiter dreht, ist Gottes Gnade, weil er möchte, dass wir leben. Und trotzdem, seit unserem ersten Atemzug sind wir dabei, Gott bewusst oder unbewusst dauernd zu hintergehen. Den, von dem wir das Leben bekommen. Wir tun so, als lebten wir aus uns selbst. Wir tun so, als lebten wir unabhängig. Selbstbestimmt. Als ob wir tun und lassen könnten, was wir wollten. Und jedes Mal, wenn wir einem siebenjährigen Mädchen den Sesselbügel auf den Kopf hauen, oder jedes Mal, wenn wir uns wünschen, jemand das Gesicht in den Schnee zu drücken, jedes Mal, wenn wir schlecht über jemanden reden, jedes Mal, wenn wir zu streng mit unseren Kindern sind, einfach weil wir schlecht drauf sind, oder mehr denken, mehr an uns denken als an andere, oder jedes Mal, wenn wir heucheln, anstatt die Wahrheit zu sagen, oder wenn wir die Wahrheit sagen, weil sie so schön schmerzhaft ist für den anderen, jedes Mal, wenn wir irgendwas tun, was dieses Leben ein klein wenig hässlicher macht, irgendwas tun, was uns ein bisschen nach oben bringt, auch wenn es andere nach unten drückt, jedes Mal machen wir Schulden bei Gott. Wir missbrauchen die Freiheit und das Leben, das Gott uns gibt. Wir missbrauchen es, weil wir nicht annehmen wollen, dass alles von ihm kommt. Und wir leben dieses Leben nicht, um ihm Ehre zu geben, sondern uns, wenn es irgendwie geht. Und wir leben es nicht, um anderen zu dienen, sondern uns. Und wir sehen, dass wir so viel wie möglich rausholen können, auch wenn es auf Kosten anderer ist. Und Jesus sagt, deswegen habt ihr Schulden bei Gott. Und diese Geschichte sagt eigentlich, Leute, und die Schulden sind unermesslich hoch, du wirst sie nie zurückzahlen können. Und diese Geschichte sagt, Gott beantwortet diesen Schmerz, den wir ihm verursachen, mit Gnade. Automatisch? Nein. Der Typ bettelt um Gnade. Er hofft auf das Herz des Königs. Er sieht seine Schuld. Er versucht es nicht wegzureden oder so. Er steht nicht vor einem König, der sowieso immer gleich, wenn jemand Schulden hat, das immer gleich streicht. Aber er betet um Gnade und er bekommt das Mitleid des Königs. Und das ist ein teurer Spaß für den König, denn die Schulden sind nicht einfach weg. Jemand muss sie begleichen. Der König selbst muss dieses Haushaltsloch von Milliarden da irgendwie stopfen. Der Schuldner wird es nicht tun. Und genau das passierte am Kreuz. Jesus nimmt im Tod am Kreuz unsere Schulden auf sich, damit sie bezahlt werden, weil wir sie nicht zahlen können. Das gleiche wie hier der König, ja? Gott möchte gnädig sein, aber jemand muss die Schulden bezahlen, also tut er es selber. Nicht automatisch, aber gegenüber jedem, der zu ihm kommt und sagt, ich sehe meine Schuld, ich kann sie nicht bezahlen, vergib mir. Gott bietet Gnade an, weil Gnade der einzige Weg ist, da rauszukommen aus diesem tödlichen Gesetz des Lamech. Ne? Das ist eine tödliche Gesetzmäßigkeit. Wenn Schmerz immer Schmerz fordert, und wir darin leben bleiben, dann ist das Ende der Tod. So geht es weiter bis zum Tod. Und Gnade ist der einzige Weg, dieses tödliche Gesetz zu durchbrechen. So, sagt Jesus, das ist der Grund, weil Gott euch Gnade anbietet. Unermesslich große Gnade. Das ist der Grund, warum ihr das auch tun sollt. Warum du, Petrus, ein Mensch werden sollst, der dieses Lebenskonzept lebt. Nicht mehr Schmerz fordert Schmerz, sondern weil Gott dir vergibt, dass ein Mensch werden, der Schmerz mit Vergebung beantwortet. Also Gottes Gnade, daraus folgt für uns diese riesige Herausforderung, selber zu vergeben. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Ungerecht. Gnade fordert Gnade. Und jetzt wird diese Geschichte hässlich. Der Typ, dem gerade diese riesige Schuld vergeben wurde, ungerechtfertigterweise, fordert 5 Minuten später von einem anderen Geld zurück. Das ist ja nochmal in Ordnung. Der Typ kann nicht zahlen. Er bittet irgendwie um Aufschub, um Gnade eben. Es geht jetzt um einen Betrag, der durchaus zu begleichen wäre. Und er handelt absolut ungnädig ihm gegenüber. Und wir finden das abartig. Wir finden diesen Typ dreckig undankbar. Und doch machen wir es gar nicht so selten so ähnlich. Und doch empfinden wir die Herausforderung zu vergeben. Also eine echte Herausforderung. Jetzt sehen wir das Theaterstück, was ich schon angekündigt habe.
Oh je, ich habe noch versucht zu bremsen, aber dann bin ich einfach weitergerutscht. Ich bin nur froh, dass ich nicht zu schnell gefahren bin.
Ja,
Sind denn bei Ihnen im Auto alle in Ordnung?
Ja, ja, alles okay. Nur ein bisschen erschrocken. Mein Sohn, der hat im Kindersitz geschlafen.
Ja, meine Tochter weint. Sie ist sehr ängstlich. Wissen Sie, ich bin gerade auf dem Weg zu meinem Ex-Mann. Meine Tochter verbringt das Wochenende bei ihm. Wer hätte auch ahnen können, dass es mitten im Feierabendverkehr anfängt zu schneien. Ja, er wird vermutlich denken, dass ich wie immer zu spät bin. Ich kenne ihn doch.
Also, hier ist eine kleine Delle in der Stoßstange.
Also, ich glaube nicht, dass das so tragisch ist.
Ja, vielleicht geben Sie mir trotzdem Ihre Adresse.
Ja, warum warten Sie nicht in Ihrem Auto, während ich meine Angaben für Sie zusammensuche? Mhm. So, auf diesem Zettel steht mein Name, Telefonnummer zu Hause, auf der Arbeit und meine Autonummer.
Dankeschön.
Ich hoffe, Sie haben trotzdem noch einen schönen Abend.
Vielleicht gebe ich Ihnen auch noch die Visitenkarte meines Mannes, dann können Sie auch zu mir Kontakt aufnehmen.
Okay.
Bitteschön.
Okay, machen Sie es gut, auf Wiedersehen.
Ja. Vielleicht sollte ich mir das noch aufschreiben. D 74 Weißer Golf. Als ich zu Hause angekommen war und meinen Sohn gefüttert und ins Bett gebracht hatte, ging ich nochmal in die Garage, um mir den Schaden genauer anzusehen. Der Schnee war inzwischen weggeschmolzen und die kleine Delle entpuppte sich. Ziemlich große Beule.
Das hatte mir gerade noch gefehlt. Ich hatte meine Tochter inständig gebeten, ihrem Vater nichts davon zu erzählen. Und natürlich war es das Erste, mit dem sie herausgeplatzt ist. Die mitfühlende Antwort meines Mannes war: Na, ich hoffe, du warst schlau genug, eine eigene Versicherung abzuschließen. Bei mir bist du nämlich nicht mehr mitversichert.
Ich habe das alles meinem Mann erzählt. Er meinte, ich hätte die Polizei verständigen sollen. Aber ich habe ihm erklärt, dass die Frau so nett war und ich alle Informationen hätte, die ich bräuchte. Ich glaubte nicht, dass es irgendwelche Probleme geben würde.
Aha, ein Zahnarzt. Naja, die können sich wenigstens leisten, den Schaden selber zu bezahlen.
Hallo, Frau Schmidt?
Ja?
Ja, hier ist Katrin Rotfuß, der Frau, der Sie ins Auto gefahren sind.
Oh, hallo, was gibt's?
Ja, wissen Sie, die Delle ist doch eine größere Beule. Ja, die Stoßstange muss wahrscheinlich ersetzt werden.
Aber das war doch wirklich nur so ein kleiner Schaden.
Ja, das dachte ich am Anfang auch, aber der Schnee war dann weggeschmolzen und ja, tut mir leid.
Ja, und was soll das Ganze kosten?
Ja, ich habe extra bei zwei Werkstätten nachgefragt. Ja, und alle beide meinten, dass es sich so wohl um die 800 Euro drehen würde.
800 Euro? Ist das ein Witz?
Ja, tut mir leid, aber ich bin mir sicher, dass Sie, ja, dass Ihre Versicherung das Ihnen übernimmt. Und ja, wo sind Sie denn versichert?
Ja, also diese Angaben, die hat alle mein Ex-Mann noch. Ich werde Sie dann zurückrufen. Ich hatte keine Ahnung, was ich machen sollte. 800 Euro? Machte die Frau Witze? Wie konnte es sein, dass diese kleine Delle 800 Euro kostet?
Ich bekam plötzlich ein ungutes Gefühl. Wer weiß, vielleicht war diese Frau ja gar nicht versichert. Dann bemerkte ich, dass die Autonummer, die sie mir aufgeschrieben hatte, nicht übereinstimmte mit der, die ich mir aufgeschrieben hatte. Sie hatte mich angelogen.
Sie konnte mich nicht kriegen. Ich hatte ihr meine falsche Autonummer gegeben. Tja, und meine Telefonnummer stand nicht im Telefonbuch. Das heißt, sie konnte mich zwar anrufen, aber meine Adresse nicht herausfinden. Und mit dem Nachnamen Schmidt fühlte ich mich ziemlich sicher. Obwohl, was heißt schon sicher? Ich fühle mich eigentlich nie sicher. Immer kommt irgendjemand und will etwas von mir. Miete, Steuern, Krankenkasse, Autoversicherung. Okay, ich bin unversichert gefahren, aber ich musste doch irgendwie zur Arbeit kommen.
Nur gut, dass mein Schwager bei der Polizei arbeitet. Für ihn war es überhaupt kein Problem, die Adresse von Frau Schmidt ausfindig zu machen. Und ihre Versicherungsgesellschaft, beziehungsweise ihre frühere. Sie hatte gekündigt. Und sie ging nicht mehr ans Telefon.
Ich schaltete den Anrufbeantworter ein und hoffte, dass sie einfach irgendwann aufgeben würde. Sie könnte sich doch wirklich leisten, den Schaden selber zu bezahlen. Sie hatte doch schließlich einen Ehemann. Und ich hatte mein Bestes getan. Warum kann sie mich nicht einfach in Ruhe lassen?
Ich wollte diese Frau so oder anders kriegen. Ich war mir ziemlich sicher, dass sie schon ganz am Ende war und total verschreckt. Aber ich wollte bekommen, was mir zustand.
Oh nein, das Telefon klingelt. Das ist bestimmt wieder diese Frau.
Hallo? Hallo, Frau Schmidt? Sind Sie da? Nun, ich glaube, Sie sind da. Frau Schmidt, wenn Sie sich nicht melden und wenn Sie mich anlügen, dann tut es mir leid, aber dann muss ich die Polizei verständigen. Ich gebe Ihnen noch bis heute Abend, um sich bei mir zu melden. Meine Telefonnummer haben Sie ja. Und dann habe ich leider keine Wahl und muss die Polizei einschalten.
Vermutlich war das nur eine Drohung. Was soll ich bloß machen?
Ich war ganz schön stolz auf mich, wie ich insgesamt mit dieser ganzen Unfallsache umging. Ich wollte mir heute unbedingt noch Zeit nehmen, um Bibel zu lesen und mal wieder zu beten. Ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, verzichtet auf Gegenwert, wenn euch jemand Böses antut. Mehr noch, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch die linke hin. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dann lass auch den Umhang. Und wenn dich jemand zwingt, eine Meile mitzugehen, mit dem geht zwei. Gib den, der dich bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir borgen will. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und deinen Feind hassen.
Am nächsten Tag war ich völlig erschöpft. Ich hatte schlecht geschlafen und konnte mich auf der Arbeit kaum konzentrieren. Und als ich dann nach Hause kam, brachte ein Kurier mir diesen Umschlag. Genauso habe ich meine Scheidungspapiere auch erhalten. Wollte diese Frau mich vor Gericht bringen? Na gut, dachte ich. Dann nehm das Wenige, was ich noch habe. Ich bin einfach zu müde, um weiterzukämpfen. Liebe Frau Schmidt, es tut mir leid, dass unser kleiner Unfall Ihnen so viel Kummer bereitet hat. Ich musste mich an eine Zeit in meinem Leben erinnern, als ich von schlechten Nachrichten geradezu überschüttet wurde. Damals haben mir ein paar Leute aus meiner Kirche auf eine Weise beigestanden, die ich nie vergessen werde. Anbei finden Sie einen Scheck. Wir hoffen, dass Sie damit eine Versicherung abschließen können. Wenn es in Zukunft noch etwas gibt, womit wir Ihnen helfen können, Sie haben ja unsere Telefonnummer. Und wer weiß, vielleicht treffen wir uns ja eines Tages wieder. Herzliche Grüße, Katrin Rotfuß.
Gerecht ist das ja nicht, ne? Gerecht ist, wenn der Schuldner bezahlt. Aber auch mit uns geht Gott nicht gerecht um. Es ist unser Glück, dass Gott mit uns nicht gerecht umgeht. Wir leben jeden Tag davon, dass Gott auf sein Recht verzichtet. Die Herausforderung an uns ist, so mit uns, mit anderen umzugehen, wie Gott mit uns umgeht. Und wir reden nicht von Dingen, die man entschuldigen kann. Das hier ist ja eigentlich noch ziemlich einfach irgendwie. Der Schmerz ist mir nicht absichtlich zugefügt worden. Jemand konnte nicht bremsen. Aber eigentlich rede ich gar noch nicht mal von den Dingen, die man entschuldigen kann, für die man irgendwie eine Begründung finden kann. Nach dem Motto, okay, es war glatt. Oder okay, er war nicht gut drauf. Oder er hat es nicht so gemeint. Kann man ja verstehen. Wir reden sogar von größeren Dingen als das hier. Wir reden von Dingen, die man nicht irgendwie verstehen kann. Denn Dinge, die entschuldbar sind, brauchen eigentlich keine Vergebung. Ich weiß gar nicht, ob es hier um Vergebung ging oder um eine Klärung. Okay, sie wurde belogen. Da in dem Moment kommt das Spiel Vergebung das Wort Vergebung ins Spiel. Ne? Wir reden von Dingen, oder vergeben werden müssen Dinge, für die es keine gute Erklärung gibt, dass der andere sie getan hat. Von Dingen, wo uns jemand Schmerz zufügt und es gibt keinen nachvollziehbaren Grund, außer dem, dass er der Täter und wir das Opfer waren. Bei diesen Dingen brauchen wir Vergebung. Ich rede sogar von Dingen, so war das hier, wo der andere mich überhaupt nicht um Vergebung gebeten hat. Ich wurde nicht um Vergebung gebeten. Der andere ist nicht wie dieser Schuldner vor mir im Staub gelegen hat, um Vergebung gewinselt. Von solchen Dingen reden wir. Und darum ist Vergebung oftmals sehr, sehr schwer. Hier sitzen Leute, die sind als Kinder missbraucht worden. Das weiß ich nicht, oder das weiß ich einfach wegen der Statistik, nicht weil ich die Leute kenne. Einfach die Statistik macht das deutlich. Müsste so sein. Hier sitzen Leute, die sind verraten worden. Von jemandem, den sie vertrauten. Vielleicht betrogen worden tatsächlich, von jemandem, den sie liebten. Und hier sitzen Leute, die sind psychisch klein gemacht worden, benutzt, ausgenutzt von Leuten, die mehr Macht hatten und diese Macht ausnutzten, um auf ihren Schultern etwas zu erreichen. Hier sitzen Leute, die vielleicht den schlechten Umgang ihres Vaters mit Alkohol ertragen mussten, das hat ihr Leben kaputt gemacht. Also hier sitzen Leute mit Verletzungen, wir alle haben Verletzungen und wir könnten die Narben zeigen, vielleicht sogar auf unserer Haut, auf jeden Fall aber auf unserem Herzen. Wir haben Schmerz gespürt und Jesus sagt uns, vergib ihm, vergib ihr. Und das ist für manchen von euch sau schwer und es ist ein Kampf über Jahre, das zu tun. Schwamm drüber, geht da einfach nicht. Und trotzdem, egal wie weh man dir getan hat, ich glaube, Gott weiß, wie riesig die Herausforderung ist, vor der er dich stellt. Und trotzdem sagt er dir, hey, dir ist alles vergeben worden. Ich begegne dir mit Gnade. Bitte, lebe das selber. Gerade denen gegenüber, die dir so wehgetan haben. Und ich sage gleich im vierten Punkt noch ein bisschen was dazu, warum das so wichtig ist. Warum wir vergeben müssen. Warum es eigentlich keine andere Wahl bleibt. Zuerst möchte ich einfach noch mal kurz beleuchten, wie das aussehen kann, wenn wir vergeben. Weil ich glaube, dass Vergebung ein Prozess ist. Ein Prozess ist. Gerade dann, wenn es so schwer ist. Und es sind drei kurze Schritte, die ich euch einfach kurz abreißen möchte. Ich habe sie bei John Ortberg geklaut, der hat was geschrieben über Vergebung. Und er sagt, hey, wenn du vergeben willst, wenn du es wirklich wärst, dann sind das drei Schritte, die du gehen musst. Und der erste ist, einer, der noch gar nicht viel mit vergebungsbereiten Gefühlen zu tun hat, es ist einfach die Entscheidung, Schmerz nicht mit Schmerz zu beantworten. Du entscheidest dich, dem anderen nicht mit Schmerz zu antworten. Das bedeutet, positiv denken über den anderen kannst du da noch gar nicht. Aber du triffst die Entscheidung. Ich gebe das Recht auf, mich zu rächen. Und damit durchbreche ich diesen Kreislauf, dass Schmerz Schmerz fordert. Dass Schmerz immer Schmerz nach sich zieht. Und dass dann, wenn ich dem anderen wehgetan habe, er wieder mir wehtut. Ich durchbreche diesen Kreislauf, weil ich mich einfach entscheide, ich höre auf. Ich füge keinen Schmerz zu. Verbal nicht und auch sonst nicht. Und das ist nicht der Verzicht auf Gerechtigkeit. Ich würde nicht sagen, jeder, der Christ ist und an Gott glaubt, darf niemals jemanden anderen bitten, den Schaden in seinem Auto zu bezahlen. Und manchmal ist das, was jemand getan hat, sogar Schuld gegenüber der Gesellschaft. Er hat sich strafbar gemacht. Und diese Schuld muss beglichen werden oder so. Aber es ist der Verzicht darauf, dem anderen es heimzuzahlen. Und gerade bei den Dingen ist das wichtig, wo Schaden, der sagt, irgendwie so gar nicht geht. Man kann das gar nicht wieder gut machen, was passiert ist. Der Schuldige hat vielleicht sogar seine rechtliche Strafe bekommen von dem Staat. Trotzdem muss ich mich entscheiden, ich möchte mein Recht aufgeben, ihn auch zu verletzen. Das ist eine Entscheidung, das ist das Erste. Und erst das Zweite, die zweite Phase ist die, wo wir anfangen, über den anderen positiv zu denken. Das ist erst das Zweite. Wir haben den Wunsch nach Rache aufgegeben und jetzt erst können wir nach und nach den anderen wieder als Menschen sehen und nicht nur als Täter. Und je tiefer die Verletzung ist, die man dir zugefügt hat, desto länger wird diese Phase vielleicht dauern. Und das ist okay so. Aber wir fangen an, nach und nach wieder so über den Menschen zu denken, wie Gott ihn sieht. Sie hat das getan. Sie denkt plötzlich über diesen Menschen so, wie Gott ihn sieht. Als jemanden, der selber verletzt wurde. Als jemand, der auch Mitleid braucht. Und vor allen Dingen als jemand, der genauso von Gott geliebt ist wie ich. Und die dritte Phase ist dann erst, dass wir anfangen, dem anderen Gutes zu wünschen. Das ist das Ziel von Vergebung. Aber es dauert vielleicht, bis man zu diesem Ziel kommt. Du wünschst dem, der dir wehgetan hat, aufrichtig, dass sein Leben gelingt. Und wenn jemand anders etwas Positives über diesen Menschen erzählt, dann krampft sich in dir nichts mehr zusammen, sondern du freust dich. Du hast vollständig vergeben. Das ist der vollständige Durchbruch. Da ist das Racherecht wirklich außer Kraft gesetzt. Aber ich sag mal, gib dir diese drei Phasen. Gib dir diese Zeit, gerade wenn der Schmerz so tief sitzt. Ein vierter Punkt noch, und der ist heftig, weil die Geschichte so heftig endet. Verrechnet, da ist das T ganz bewusst drin. Verrechnet. Tragisch, die Gerechtigkeit Gottes. Jetzt kommen wir zum Schluss dieser Geschichte und wir kommen dazu, warum es so wichtig ist, dass wir vergeben. Der Schluss dieser Geschichte ist wirklich dramatisch, wenn man sich das mal reintut. Dieser Typ hat sich verrechnet mit T. Weil der Typ selber so ungnädig handelt, zieht Gott seine Gnade wieder zurück. Das muss man sich mal eintun. Der König bekommt Wind von der Sache und er macht es rückgängig. Er macht seine Gnade rückgängig. Ich habe mich gefragt, oh Scheiße Leute, was bedeutet das eigentlich für uns? Und Jesus sagt es in Vers 35, man kann eigentlich fast nicht dran vorbeilesen. So wird euch mein Vater im Himmel auch behandeln, wenn ihr eurem Bruder oder eurer Schwester nicht von Herzen vergebt. Und ich kann das nicht irgendwie glatt bügeln. Die Sache mit der Vergebung ist nicht einfach ein netter Wesenszug, von dem Gott möchte, dass wir ihn uns so langsam aneignet, wenn es geht. Es ist nicht einfach etwas, was uns gut ansteht als Christen, weil wir doch auch Gnade haben, sollen wir doch bitte auch gnädig sein. So, die Sache, ob wir Menschen vergeben oder nicht, ist eine ernste Sache. Ihr kennt das Vaterunser, da beten wir das in der Kirche. Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das heißt, Gott soll uns so vergeben wie wir. Und Jesus sagt, der Umkehrschluss gilt auch. Wenn ihr nicht vergebt, das ist kein Spaß. Ich habe gedacht, diejenigen, die Vergebung am dringendsten brauchen, sind die, die etwas zu vergeben haben. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Vorhin habe ich gesagt, zum Glück geht Gott nicht mit uns gerecht um. Ne? Er geht mit uns gnädig um, obwohl er gerecht sein könnte und uns platt machen. Das passt in Gottes Gerechtigkeit rein, dass er gnädig ist, weil Jesus den Preis am Kreuz gezahlt hat. Aber es passt nicht in Gottes Gerechtigkeit rein, dass wir Gnade so annehmen und sie mit Füßen treten. Als ob es billig wäre. Weil wir nicht bereit sind, sie auch weiterzugeben. Gottes Gnade möchte viel mehr in uns bewirken, als einfach uns die Strafe ersparen. Gottes Gnade möchte unser Herz verändern. Und das raffen manchmal Leute nicht, die sie Christen nennen. Sie halten Gott für den, dessen Job es ist, zu vergeben. Und dessen Job es ist, dafür zu sorgen, dass ich in den Himmel komme, obwohl ich ein Scheißtyp war. Und das eröffnet viele Möglichkeiten. Und das ist simpel. Und das ist nicht Gnade. Und das ist nicht Gottes Lebenskonzept. Dieser Glaube macht aus Gott einen Deppen. Gott will unser Herz verändern. Und wenn Gottes Gnade uns nicht gnädiger macht, dann hat Gottes Gnade nicht das bewirkt bei uns, das es sollte. Und ich rede nicht davon, dass es ein Kampf sein kann zu vergeben und dass das Licht leicht fällt. Das weiß ich. Es ist ein Prozess und je tiefer die Verletzung liegt, desto tiefer, desto länger dauert der Prozess und lasst dir diese Zeit. Aber ich rede davon, dass wir verstehen und wollen, dass wir Vergebung aktiv angehen wollen, dass wir merken, wir wollen und müssen vergeben. Wir müssen das hinkriegen in unserem Leben. Ortberg hat mal gesagt, es gibt nur eins, das noch mehr kostet, als einem Menschen zu vergeben. Wissen Sie, was das ist? Ihm nicht zu vergeben. Unversöhnlichkeit kostet das Herz. Bist du mal Menschen begegnet, die über Jahre nicht vergeben und an einem Schmerz festhalten, der ihnen zugefügt worden? Sie werden bitter. Mit jedem Jahr schwindet die Lebensenergie dieser Menschen. Mit jedem Jahr wird ihr Herz härter und ihr Gesichtsausdruck kälter. Und sie zahlen für ihre Unversöhnlichkeit selbst den Preis. Sie halten den Schmerz fest und der tut ihnen jahrelang weh. Sie erlauben dem Schmerz, sie zu quälen. Und zum Schluss sterben sie mit Hass in ihrem Herzen und verlieren alles. Das ist das, was Gott nicht will. Das Lebenskonzept, das zu dem Gott dich herausfordert, zu vergeben, ist eins, was dich letztlich selber befreit. Das dir selber eine Last abnimmt. So wie sonst auch, wozu Gott uns herausfordert, das mag uns schwer erscheinen, aber es ist ein Schritt in die Freiheit. Okay, vergeben, das ist mein letzter Gedanke. Vergeben ist übrigens nicht dasselbe wie versöhnen. Du kannst nicht machen, dass du dich mit einem anderen Menschen versöhnst, denn dazu gehört auch er. Das muss er auch wollen. Vielleicht will er das gar nicht. Vielleicht lebt er gar nicht mehr. Was du kannst, ist ihm vergeben. Versöhnung ist nochmal getoppt, ne? Aber Versöhnung ist nicht immer möglich. Aber vergeben, das kannst du. Obwohl der andere im Recht ist. Und ich sage das mal so hart und möchte das nicht abschwächen. Du kannst es vergeben und du musst es auch. Du musst es auch um deinetwillen. Wir haben jetzt eine Zeit, wo ihr einfach Musik hört. Und hier vorne nochmal ein Satz, ein langer Satz von John Ortberg zu sehen ist, der nochmal deutlich macht, was für eine Chance, aber auch wie ernst dieses Thema Vergebung ist. Und ihr habt auf eurem Stuhl einen Zettel gefunden, einen leeren. Und ihr könnt etwas draufschreiben, wenn du das Gefühl hast, hey, diesem Menschen möchte ich vergeben. Oder diese Tat, ich weiß, ich muss sie vergeben irgendwann und ich kämpfe damit. Du kannst das auch schreiben, du kannst das symbolisch, hier stehen so merkwürdige Papprollen. Du kannst das da reinwerfen, wenn du magst, wenn dir das hilft, das abzugeben und zu sagen, hey, Gott, ich möchte diesen Prozess eingehen und diesen Menschen keinen Schmerz mehr zufügen. Ich möchte, dass du mich führst, dass ich vergeben kann. Vielleicht bist du auf einem ganz anderen Standpunkt und du siehst durch diese Predigt mehr Dinge, die dir vergeben werden müssen, für die du dich bei Gott entschuldigen musst. Auch sowas kannst du da draufschreiben und es da reinwerfen. Während ihr die Musik hört, spielt ihr ein Instrument oder? Ja, wir hören das Instrumental nur. Ich bin ganz verwirrt, dass die Band nach oben kommt. Okay. Und ihr müsst uns jetzt vertrauen, dass wir diese Zettel nachher nicht nehmen und lesen, sondern dass wir sie wegschmeißen. Okay, wir gönnen uns diese Zeit am Ende unseres Gottesdienstes noch. Thank you. Schmerz spüren, weil Menschen uns wehgetan haben. Und es ist manchmal nicht leicht, den loszulassen. Und manchmal denken wir, es ist gar nicht möglich. Ich bitte dich, dass du uns heute und in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, wann immer, dass du uns auf irgendeine Weise neu deutlich machst, wie groß deine Gnade für uns ist. Dass wir uns erstmal selber erkennen, wie wir sind. Nicht nur die Opfer, sondern auch immer wieder die Täter. Und ich danke dir für deine Gnade, Herr. Und ich bitte dich, dass sie unser Herz verändert, sodass wir Menschen werden können, die anderen vergeben. Ich bitte dich für jeden hier, dass wir entscheiden können, loszulassen. Und dass wir dieses Wunder, denn manchmal scheint es wie ein Wunder, erleben können, dass wir fähig werden zu vergeben. Diesen Kreislauf durchbrechen. Ich danke dir, Herr, dass deine Gnade uns tatsächlich verändern will. Nicht nur sowas ist, was uns irgendwie ab und zu die Last abnimmt, sondern die uns echt verändert. Und so segne euch Gott, der gnädige Vater. Er schenke euch diese Kraft in der nächsten Woche, wenn ihr mit Menschen zusammen seid, die euch wehtun. Oder wenn ihr Menschen seid, die Vergebung bitten müssen. Er segne euch, dass diese Kraft wirklich in eurem Leben zur Entfaltung kommt und Leben verändert. So segne euch der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, der allmächtige Gott. Amen.